Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Und damit begrüße ich am Telefon Angelika von Sanden. Ich grüße Sie.
Hallo.
Ja, die Corona-Pandemie. Ich muss sagen, seit sie ausgebrochen ist und seit der Lockdown in Australien in Kraft ist, habe ich noch nie so viel Zeit mit meiner Familie verbracht wie jetzt. Keine Playdates, keine Fußballspiele, kein Tanzunterricht. Stattdessen spielen wir, essen mehrere Mahlzeiten gemeinsam, wir schauen gemeinsam fern und sogar der Hund ist happy, dass alle unter einem Dach sind. Sie aber werden bestimmt sagen... Sie werden bestimmt sagen, der Schein trügt. Warum?
Ich wollte gerade sagen, der Hund ist wahrscheinlich der Glücklichste in diesem Arrangement. Es ist für alle sicher eine Herausforderung, weil es eine Veränderung ist. Selbst der Hund ist nicht gewöhnt, dass die Menschen um ihn herum sind den ganzen Tag. Aber der Hund freut sich natürlich, weil der Hund ist ein Herdentier. Die Menschen brauchen manchmal Abstand. Und der ist im Moment natürlich sehr, sehr schwierig zu realisieren, wenn alle in einer Wohnung sind oder alle in einem Haus sind und ja natürlich auch zusammen sein müssen, nicht nur wollen, sondern müssen.
Ja, also diese Anfangseuphorie, die wird verfliegen. Und wenn das also stimmt, welche Strategien empfehlen Sie, damit man möglichst gut über die Runden kommt als Familie in den nächsten Monaten?
Also was ich als allererstes empfehle, ist wirklich einen runden Tisch zu haben und wenn die Zeiten noch gut sind und wenn die Zeiten noch friedlich sind, darüber zu sprechen, wie man am besten damit umgeht, dass man so nah aufeinander draufhängt. Was wir gemacht haben, wir haben zum Beispiel besprochen, in welcher Ecke der Wohnung wird telefoniert, in welcher Ecke der Wohnung ist absolute Ruhe, sodass sich jemand zurückziehen kann mit einem Buch und nicht der andere dann nebendran anfängt zu telefonieren oder auf den Tasten zu klimpern. Und wo wird nicht gearbeitet, zum Beispiel ist das Bett garantiert nicht ein guter Platz, wo wir das Büro ins Bett holen, sondern wir sollten genauso einen ähnlichen Tagesablauf haben, als ob wir zur Arbeit gehen, sodass eben alles strukturiert bleibt und nicht das eine in das andere hinüberfließt und wir dann zum Schluss überhaupt nicht mehr wissen, ob morgen oder Abend ist.
Im Moment sind gerade Schulferien in Victoria, aber bald wird der Unterricht wieder losgehen und es wird ja ein Fernunterricht sein, höchstwahrscheinlich. Viele Privatschulen haben ihn schon und da gibt es Schulen, die haben Uniformpflicht und andere sagen, nee, ihr könnt auch im Pyjama erscheinen. Was ist die Ansicht eines Experten wie Sie? Was raten Sie?
Also meine Expertenmeinung ist, es kommt darauf an. Es kommt auf das Kind an. Wir haben Kinder, die sind absolut motiviert. Die können sich auch natürlich im Schlafanzug vor den Computer setzen, weil sie darauf gespannt sind, was die nächste Lektion mit sich bringt. Und wir haben Kinder, die sehr viel besser damit umgehen können. Wenn eine gewohnte Routine beibehalten wird, kommt sicher auch aufs Alter an. Wenn aufgestanden wird, gefrühstückt wird und man sich dann an einen bestimmten Platz hinsetzt, vielleicht sogar mit Schuluniform, sodass es ernst wird und wir dann anfangen zu lernen, um dann auch ganz bewusst Pausen zu machen und das Lernen am Nachmittag zu beenden. Es kommt auf das Kind an, es kommt auf das Verhältnis mit den Eltern an und mein Ratschlag ist immer, bleibt gelassen. Es wird Stress geben mit den allermeisten Kindern und wenn erstmal die Beziehung zwischen Eltern und Kindern versaut ist, dann geht so gut wie gar nichts mehr. Und das Ventil, dann die Kinder in die Schule zu schicken, das gibt es im Moment nicht. Also es bleibt an den Eltern hängen.
Stichwort Eltern, wenn die ein Problem haben oder etwas Privates besprechen müssen, wie soll das passieren? Was raten Sie?
Garantiert nicht vor den Kindern, wenn es was ist, wo die Eltern denken, das ist nicht wirklich gut für die Kinder, das mitzukriegen. Das ist genau da, wo es schwierig wird, vor allem für Menschen, die in sehr beengten Wohnverhältnissen sein müssen, gar keine andere Wahl haben. Solange man die Wahl hat, natürlich ist es besser, sich in die Toilette zurückzuziehen oder das Bad und dort etwas zu besprechen, als vor den Kindern. Und was ich damit meine, sind nicht nur die ganz großen Geheimnisse, wenn es um die intime Beziehung zwischen den Eltern geht, sondern auch Dinge wie, das Geld wird knapp, wo bekommen wir Lebensmittel her? Kinder haben die Tendenz, in dieser Beziehung Katastrophen zu sehen. Die Bemerkung, das Geld wird knapp, heißt für ein Kind, wir haben nicht genug zum Überleben und kann damit Ängste hervorrufen, mit denen es dann ganz, ganz schwer ist umzugehen, weil die natürlich nicht rational sind. Es nützt dann nichts mehr zu sagen, aber wir haben noch genug. Wenn ich davor gesagt habe, das Geld geht aus, wir werden nicht mehr genug haben.
Und im Fernsehen, wenn da Nachrichten kommen, dass Zehntausende in Übersee starben und vielleicht bald Tausende auch in Australien, wie würden Sie damit umgehen mit den Kindern?
Also ich denke, Kinder und Eltern müssen beide, ganz klar, die Eltern natürlich die Entscheidung treffen, aber Kinder müssen vor zu vielen Nachrichten geschützt werden. Bei Eltern hoffe ich, sie schützen sich selber vor zu vielen Nachrichten. Zu viel schlechte Nachrichten, schlechte Geschichten beeinflussen natürlich die psychische Gesundheit. Wenn ich nur noch höre von Leuten, die sterben, dann ist mein subjektives Empfinden ist dann nicht eins von Sicherheit und von Zuversicht. Deshalb denke ich, für Eltern ist es angebracht, zweimal am Tag Nachrichten anzuschauen oder zu lesen, besser zu lesen, und die Kinder, ich spreche jetzt wieder von jüngeren Kindern, davor zu schützen, dem ausgesetzt zu sein, dass immer im Hintergrund der Fernseher läuft und damit ständig im Hintergrund die Todesnachrichten in die Wohnzimmer gesendet werden.
Montagabend bei SBS Radio rund um Australien mit einem Gespräch mit Angelika von Sanden, eine psychologische Therapeutin in Melbourne. Ursprünglich aus Deutschland, lebt aber seit vielen Jahren schon hier in Australien. Wir sprachen über die Kinder, wir sprachen über die, also Papa, Mama, aber jetzt die Eltern, also die Großeltern dann für die Kinder. Die sind ja im Moment besonders gefährdet. Wenn sie über 70-jährig sind, sollten sie sich nicht ins Freie begeben. Wenn sie über 60 sind, mit Vorerkrankung auch nicht. Wie kann man also den Kontakt mit den Eltern oder Großeltern noch aufrechterhalten in diesen Tagen, wenn der psychische Kontakt eben nicht mehr möglich ist?
Ich möchte damit anfangen, dass natürlich ein Teil des Wortes der Fürsorge Sorge ist. Dass sich die jüngere Generation um die ältere Generation Sorgen macht, ist ein Teil der Fürsorge, ist ein Ausdruck der Liebe, der Verbundenheit. Und damit müssen wir dieses Gefühl im Moment erstmal akzeptieren. Was können wir machen? Wir können natürlich über moderne Medien Kontakt halten. Es ist nicht das Gleiche, es ist besser als nichts. Wie können wir mit den Ängsten umgehen, dass sich die über 70-Jährigen, und das ist was mit dem, was ich jetzt schon gehört habe, die Konflikte zwischen den Generationen, wenn sich die über 70-Jährigen nicht an die Verhaltensmaßregeln halten, das ist ein ganz schwieriges Thema, wo dann die Kinder gefordert sind, auf der einen Seite sich um die Älteren zu kümmern, sich auch Sorgen zu machen, und auf der anderen Seite natürlich nicht bestimmen können, was die ältere Generation macht, ob sie rausgehen oder nicht rausgehen. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal untergekommen, dass da die Diskussion auch in Hausgemeinschaften, wie weit kann der eine sich um den anderen sorgen und wann beginnt es ein Eingriff zu sein. Es ist am besten auch da ein offenes Gespräch. Was würde dir helfen, Mama? Mit was kann ich dich am besten unterstützen? Regelmäßige Telefongespräche oder lieber einen altmodischen Brief, was würde dir eine Freude machen? Und sich dann eben danach zu richten.
Und was würden Sie raten? Es gibt, oder Sie haben es anklingen lassen, es gibt Großeltern, die weigern sich, da sich in einen Glaskasten setzen zu lassen für Monate. Sie wollen den Kontakt weiter aufrechterhalten, auch den physischen Kontakt.
Ja.
Und Sie sagen, Sie kommen ja sowieso mit der Außenwelt in Berührung, und sei es nur der Briefträger, der vorbeikommt, oder eine Pflegerin oder ein Pfleger, der das Essen bringt oder bei Hygienemaßnahmen etc. hilft.
Ja, es ist natürlich eine ethische Diskussion, es ist eine Wertediskussion. Was ist mir mehr wert, sicher zu sein und eben nicht voll am Leben teilzunehmen oder mehr oder weniger voll am Leben teilzunehmen, soweit es eben momentan noch geht, und nicht so sicher zu sein. Meine Meinung dazu ist, dass wir ein Stück weit das auch schon den Leuten, den Älteren, auch wenn jemand über 70 ist, selber überlassen müssen, solange diese Person tatsächlich weiß, was sie tut. Wenn jemand an Demenz erkrankt ist, dann müssen die Angehörigen drumherum natürlich eine ganz andere Verantwortung übernehmen, auch die Pflegekräfte, als wenn jemand in vollem Bewusstsein entscheidet, das ist meine Entscheidung, das ist, was ich mache. Und natürlich ist da ein Risiko und natürlich ist dann wiederum die ganze Gesellschaft davon betroffen, wenn jemand erkrankt. Aber dennoch glaube ich nicht, dass wir das Recht haben, als Gesellschaft ältere Menschen einzuschließen, wirklich in Wohnungen einzusperren, nur um sie vor sich selbst zu schützen.
Und Gott bewahre, aber wenn es ganz schlimm kommt und zum Beispiel ein Elternteil in Übersee, in Deutschland, der Schweiz, Österreich zum Beispiel, krank wird, an Corona erkrankt, soll dann die Tochter, der Sohn, der hier in Australien lebt, rüberfliegen kurzfristig, um irgendwie zu helfen, beizustehen, dabei zu sein? Es gibt ja diese Notfälle, familiäre Notfälle, wo man dann einen Antrag stellen kann im Internet bei den australischen Behörden, damit man eine Fluggenehmigung erhält, vorausgesetzt, es fliegt dann noch jemand. Im Moment fliegt ja Katar noch, aber wer weiß, wie lange.
Ja, auch da denke ich, solange man jetzt noch kann, das offen ansprechen und diskutieren. Was würdest du von mir erwarten als Tochter, als Sohn? Würdest du erwarten, dass ich meine Kinder, meine Familie hier lasse, um zu kommen? Oder würdest du erwarten, dass ich mich hier um meine Familie kümmere und nicht mich um dich? Das wäre eine Diskussion, die würde ich gerne haben, bevor es soweit kommt. Und manche haben das schon erlebt, jetzt nicht mit Corona, sondern mit einem kleinen Baby zu Hause und den Eltern dann übersee krank. Wo bleibe ich jetzt? Hier bei dem Baby oder besuche ich die Eltern? Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Und auch da denke ich, eine gewisse Begleitung oder eine gewisse Richtungsweisung schon vorher diskutiert zu haben, kann unglaublich hilfreich sein. Weil dann in Panik zu reagieren, kann wirklich zum Nachteil Teil von allen sein.
Und es kommt ja noch hinzu, die Angst, sich anzustecken. Einerseits am Flughafen, im Flugzeug, bei der Ankunft drüben oder dann natürlich von der Mutter, vom Vater, die an Corona erkrankt ist.
Sicher, man muss dann auf jeden Fall bereit sein, dort unter Umständen und hier mit Sicherheit in Quarantäne zu gehen, sodass das Ganze natürlich nicht mit einer Woche abgetan ist, in der man kurz hinfliegt und dann kurz wieder zurück sein kann. Das geht momentan schon rein rechtlich überhaupt nicht. Und von dem her muss man sich natürlich da darüber bewusst sein, wen man damit noch allen der Gefahr aussetzt. Sich selbst und andere.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Sie hören SBS Radio am Montagabend, nach wie vor mit einem Gast am Telefon, Angelika von Sanden, eine psychologische Therapeutin mit eigener Praxis in Port Melbourne. Die Corona-Epidemie oder Pandemie ist, ja, wie der Name sagt, Pandemie, ein weltweites Gesundheitsdesaster, kann man sagen. Das gab es noch nie in den letzten 100 Jahren und hat natürlich enorme Konsequenzen, nicht nur gesundheitliche, sondern auch wirtschaftliche. Viele Menschen haben den Job verloren in den letzten Tagen, weitere werden ihn verlieren, obwohl die Regierung mächtig Gegensteuer gibt und hoffentlich das Schlimmste abwenden kann. Trotzdem, Corona, das verbreitet Angst im Moment. Warum eigentlich? Und wie kann man mit dieser Angst umgehen?
Erstmal, Angst ist eine ganz normale Reaktion des Körpers und des Gehirns. Das Gehirn ist ja auch ein Teil des Körpers. Es ist also nicht irgendeine Krankheit wie ein Virus, der uns von außen befällt, sondern Angst ist die ganz normale Reaktion auf das, was uns bedrohlich vorkommt. Und momentan sind wir alle bedroht. Unsere Arbeitsplätze sind bedroht, unsere Gesundheit ist bedroht, unsere sozialen Beziehungen sind bedroht. Angst ist die normale Reaktion auf diese abnormalen Umstände. Und ich hoffe, dass jetzt nicht eine Menge von Leuten anfangen, Medikamente zu nehmen, weil sie denken, die Angst ist das Problem. Die Angst ist eine ganz natürliche Reaktion. unser Körper, unser Geist möchte irgendwohin fliehen oder gegen das ankämpfen, was uns so bedroht. Und beides ist nicht möglich. Was also kann ich tun? Wenn ich Leute sehe in meiner Praxis, die mit sagen, ich habe Angst und ich möchte diese Angst loswerden und was kann ich machen, um sie loszuwerden, sage ich immer, zuerst die schlechte Nachricht. Niemand kann Angst loswerden. Ich kann nicht einfach plötzlich die Angst davor verlieren, dass Brücken hoch sind und dass ich denke, ich kann runterspringen, wenn ich nur keine Angst hätte. Ich brauche die Angst, um zu überleben. Allerdings kann ich anders mit der Angst umgehen und wo ich da anfange, ist immer erstmal darauf zu fokussieren, ob der Mensch, der vor mir sitzt, überhaupt noch atmet. Wir stoppen mit regelmäßigem Atmen, wenn wir Angst haben. Wir atmen oberflächlich und je weniger Sauerstoff in den Körper kommt, umso mehr Angst haben wir. Weil der Körper macht sich dann fertig zur Flucht oder zum Angriff. Beides ist nicht möglich. Und deshalb verstärkt es die Angst, wenn wir aufhören, regelmäßig zu atmen. Atmen ist der erste Schritt, um besser mit der Angst umzugehen.
Was könnte passieren, wenn man nicht damit umgehen kann? Was sind die Gefahren?
Wenn wir nicht damit umgehen, dann versucht natürlich unser Gehirn sofort mit einer Geschichte uns zu helfen, die erklärt, warum wir Angst haben. Zum Beispiel, wir haben Angst, dass der Asylant uns unsere Nahrungsmittel wegnimmt. Also werde ich aggressiv, wenn ich Leute mit dunkler Hautfarbe vor mir einkaufen sehe. Das ist die Gefahr. Die Gefahr, die ich sehe für die Gesellschaft, ist zum einen natürlich mehr Leute mit berechtigter Angst, existenzieller Angst um ihre Häuser, Wohnungen, Arbeitsplätze, Gesundheit und damit auch natürlich eine höhere Rate an Panik. Attacken, aber auch panische Handlungen, eine Art, ich nenne es die Wolfsgedanken. Wenn dann die Rudelmentalität übernimmt, wenn dann die Rücksichtslosigkeit sich durchsetzt, wenn dann der Stärkste versucht zu gewinnen und wenn es nur um ein paar Rollen Klopapier geht, da sehe ich die Angst tatsächlich in den Gesichtern der Leute und ich befürchte, dass das noch zunehmen wird in den nächsten Wochen und Monaten.
Das mit dem WC-Papier, das hat ja jeder schon erlebt, der im Supermarkt war in den letzten Wochen und jeder hat sich vielleicht sogar dabei ertappt, wie er dann sich von dieser, wie Sie sagen, Wolfsmentalität hat anstecken lassen und schnell dann auch noch ein, zwei Rollen sich genommen hat. Wie können wir bessere Menschen sein, damit wir eben nicht zu diesem Wolf werden?
Zuallererst, denke ich, müssen wir absolut aufhören, die Menschen zu verurteilen und auf die Menschen herunterzuschauen, die sich versucht haben, eine gewisse Sicherheit mit Vorräten zu erkaufen. Das ist genauso ein Versuch, sich Sicherheit zu erkaufen, wie jeder andere Versuch auch. Wie derjenige, der seine Aktienkurse nun 100-mal am Tag anschaut oder jeder andere, der 3 Mundschütze trägt. Das war eine Art und ist eine Art, sich Sicherheit zu erkaufen. Also, wo kann ich anfangen? Indem ich bei mir selber beobachte, was versuche ich zu kontrollieren, was außerhalb meiner Kontrolle ist. Wo versuche ich, irgendwelche Dinge zu tun, die wirklich nicht furchtbar viel Sinn machen? Wo versuche ich, in eine Geschäftigkeit zu verfallen, um etwas zu kontrollieren, was unkontrollierbar ist? Und dann als zweiter Schritt, wo kann ich mich darauf fokussieren, was ich kontrollieren kann? Es ist in meiner Kontrolle, was ich sage, nachdem ich nachgedacht habe. Es ist in meiner Kontrolle, was ich tue, nachdem ich nachgedacht habe. Gesten, ob ich meinem Nachbar zuwinke oder nicht, ist in meiner Kontrolle. Und je mehr ich mich darauf fokussiere, was in meiner Kontrolle ist, umso ruhiger werde ich innerlich, weil dann mein Körper, mein Gehirn, mein Geist spürt, sie hat noch was in ihrer Kontrolle und nicht alles ist außer Kontrolle. Und das ist, was dem Körper und dem Geist gut tut.
Ein letzter Gesprächsblock bei SBS Radio mit Angelika von Sanden, psychologische Therapeutin in Melbourne. Ursprünglich aus Süddeutschland, nicht wahr?
Ja.
Genau.
Aus dem Schwarzwald.
Aus dem schönen Schwarzwald, wunderbar. Sie sagten vorhin, das fand ich sehr interessant, dass wir uns im Supermarkt so verhalten, weil wir in Kontrolle sein wollen. To be in control. Das kann man ja nachvollziehen.
Yeah.
Aber wir sollten nicht unfreundlich sein, wenn wir zum Beispiel in der Straße jemanden begegnen. Und ich ertappe mich selber dabei, wie ich einen Bogen um Leute heutzutage mache, wenn ich den Hund spazieren führe. Wo führt das hin?
Den Bogen um Leute zu machen, hoffentlich führt dahin, dass die Kurve flacher wird und wir uns weniger anstecken. Allerdings, man kann einen Bogen in verschiedenen Art und Weisen machen und der Körper hat unendlich viele Möglichkeiten, mit dem anderen Körper, der mir entgegenkommt, zu reden, in Anführungszeichen, ohne zu nahe zu kommen und ohne irgendeiner Gefahr ausgesetzt zu sein. Zum Beispiel durch Gesten. Ich habe in den letzten Tagen unglaublich oft erlebt, dass sich Leute zunicken, Fremde, dass mir Leute zugenickt haben, dass mir jemand hinter dem geschlossenen Fenster zugewunken hat. Ich kenne den Menschen nicht. Und dann habe ich eben zurückgewunken und habe gedacht, naja gut, wir kennen uns nicht, aber warum sollen wir uns nicht zuwinken? Und das stellt eine Verbindung her, wo ich dann den anderen, obwohl ich ihn gar nicht kenne, in dem Moment nicht als jemand empfinde, der mit mir wie ein Wolf um das letzte Paket im Supermarkt kämpft, sondern einen Mitmenschen, der eben auch versucht, mit der Isolation in der bestmöglichen Art und Weise klarzukommen. Und das beruhigt mich. Das beruhigt auch meine Ängste, dass ich sehe, hier ist noch jemand, hier ist noch ein anderer Mensch in einer ähnlichen Situation und der ist freundlich.
Aber nicht stehen bleiben für ein kleines Gespräch. Das liegt nicht mehr drin.
Mit genügend Abstand in der freien Luft denke ich schon. Also ich bin ja mit meiner Praxis immer noch Essential Services. Das heißt, ich sehe auch noch Leute Gesicht zu Gesicht. Ich sehe zum Beispiel morgen jemand, der eben kein Telefon hat, der überhaupt keinen anderen Zugang zur Welt hat, als wirklich jemand zu treffen. Und wir halten Abstand im Raum und ich desinfiziere die Türklinke. Aber ich glaube nicht, dass das eine wirklich riesengroße Ansteckungsgefahr für mich oder für den anderen beherbergt.
Ja, und Sie leisten natürlich enorm wichtige Arbeit, ohne Zweifel. Die Regierung erkennt das ja auch an, ein Milliardenpaket unter anderem für Mental Health. Warum ist das so wichtig im Moment? Und was passiert mit dem Geld eigentlich?
Was mit dem Geld passiert, ist eine gute Frage. Das weiß ich im Moment noch nicht. Hilfsorganisationen, die Telefonunterstützung anbieten, werden damit auf jeden Fall besser aufgestockt und können mehr Anrufe beantworten. Wer allerdings diese Anrufe beantwortet, das weiß ich nicht, da es immer noch so ist, dass selbst Leute mit einem Master in Counseling nicht von Medicare zugelassen werden und damit immer noch ausgeschlossen sind, auch Psychotherapeuten ausgeschlossen sind von all den Geldern, die nun fließen werden. Es sind immer noch nur die Psychologen und Sozialarbeiter, aber nicht die Counselor, obwohl jeder von Counselern spricht, sind das diejenigen, die über Medicare noch nicht bedacht werden.
Mhm. Zwei Fragen noch. Das eine, die Teddybären, die jetzt überall in den Fenstern sitzen, was sagen Sie dazu aus psychologischer Sicht?
Das ist für die Kinderversion, wie ich vorher erwähnt habe, der Erwachsene, der mir hinter der Glasscheibe zugewunken hat. Die Teddys sagen zu den Kindern, ihr seid nicht alleine, hier hat jemand an euch gedacht. Das ist die Botschaft, die ich denke, die die Teddys vermitteln. Was die Teddys auch machen, sie geben den Müttern und Vätern, die sich nun um Kinder kümmern müssen, mehr als sonst, eine Möglichkeit, einen Spaziergang zu gestalten mit einem Inhalt. Zum Beispiel dann auch an die, die Teddys im Fenster haben, kleine Karten oder Briefe zu schreiben, sodass eben ohne direkten Kontakt trotzdem Kontakt möglich ist. Und es ist auch meine Hoffnung, dass nach diesem Ganzen wir verstehen, dass ein Virus keinen Status respektiert und dass dieser Virus vor keinem Geld, keiner Nation, keiner Rasse Halt gemacht hat, sondern uns alle betroffen hat und wir genauso andersrum alle Brücken bauen können zwischen demjenigen, der den Teddy im Fenster hat und demjenigen, der spazieren geht, vielleicht noch spazieren geht und eine kleine Karte mit einem Dankeschön oder einem gemalten Teddy in den Briefkasten steckt.
Und das bringt mich zur letzten Frage, und das ist eine brutale Frage, gebe ich offen zu, aber ich hoffe, dass Sie sie entschärfen können und uns ein bisschen Hoffnung machen können. Nämlich, wenn jetzt jemand zu Ihnen morgen in die Praxis kommt und sagt, mein Gott, ich schaue mir täglich diese Statistiken an und es wird immer schlimmer, ich kann nicht mehr, ich will aus dem Leben scheiden.
Ja, das ist durchaus nicht mein Alltag, das wäre übertrieben, aber es ist nicht, dass es nicht vorkommt. Zuallererst, was ich immer mache, ist, wir sind hier gerade jetzt zusammen und jetzt genau in diesem Moment muss niemand eine Entscheidung treffen. Was ich nicht mache, ist, dass ich versuche, demjenigen diese Entscheidung auszureden mit Mutmachgeschichten und positiver, falsch verstandener, positiver Psychologie, sondern ich sage, wie kommst du zu diesem Gedanken? Was ist davor passiert? Und ich benutze oft die Analogie, es ist wie der erste Schmerz schlägt die erste Tür zu, der zweite Schmerz schlägt die zweite Tür zu und zum Schluss scheint nur noch eine einzige Tür offen zu sein. Und diese eine einzige Tür sagt, dein Schmerz würde enden, wenn du dich umbringst. Aber ich versuche dann mit dem Menschen, mit dem Klienten zuerst all die anderen Türen anzuschauen. Zum Beispiel eine ganz einfache Tür, hast du heute schon gegessen? Hast du heute schon getrunken? Und immer wieder sind es Menschen, die waren wach, die waren lange Zeit wach, unter Umständen auch mit Medikamenten oder Drogen wach und haben nicht gegessen. Und manchmal hilft schon das Essen, das Zuhören, das Versorgen. Ich habe meistens Schokoladenriegel im Büro, dass so eine gewisse, ein bisschen mehr Ruhe entsteht. Weil es ja so ist, jetzt im Moment gibt es eigentlich nicht wirklich einen Grund, sich heute umzubringen, aufgrund dieser Geschichte, sondern es gibt mehr einen Grund zu sagen, ja, viele Türen sind zugeschlagen, aber andere Türen sind immer noch offen.
Angelika von Sanden, vielen Dank für dieses Interview.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.